Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Donnerstag. Aus dem sonnigen Warschau begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges trifft sich die internationale Gemeinschaft jedes Jahr zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz. In diesem Jahr ist Polen der Gastgeber. In der Hafenstadt Gdańsk beraten Vertreter aus mehr als 50 Ländern über den Wiederaufbau des Landes, milliardenschwere Hilfen und neue Investitionen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bleibt der Konferenz jedoch fern.
Bisher hat Zelensky auf der europäischen Ebene sehr gut agiert. Und das ist jetzt nicht nur ein ukrainisch-polnisches Problem, sondern das ist jetzt ein Problem Zelensky-EU,
sagt der Direktor der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit Cornelius Ochmann. Die Wiederaufbaukonferenz und der jüngste Streit zwischen Warschau und Kiew ist das Thema heute. Das ist bereits die fünfte Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine seit Beginn des russischen Großangriffs im Jahr 2022. Zuvor fanden die Treffen in Rom, Berlin, London und Lugano statt. Ziel der Konferenz ist es, die internationale Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine zu stärken und Investitionen in die ukrainische Wirtschaft anzukurbeln. Nach Gdańsk sind mehr als 100 ausländische Delegationen aus 61 Staaten sowie 40 internationale Organisationen gekommen. Die Konferenz begann mit drei Hymnen, der polnischen, der ukrainischen und der Europahymne. Anschließend ergriff Polens Ministerpräsident Donald Tusk das Wort. Er betonte, Danzig sei ein symbolischer Ort für eine solche Konferenz. Eine Stadt, in der der Zweite Weltkrieg begann und die nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde. Ich habe Sie und unsere Freunde aus der Ukraine genau an diesen Ort eingeladen, weil er zeigt, dass das Wunder des Wiederaufbaus möglich ist. Wenn die Menschen es wirklich wollen, wenn sie den Frieden erkämpfen und entschlossen sind, Gutes zu schaffen. Danzig wurde aus den Trümmern wieder aufgebaut und gilt weltweit als eines der eindrucksvollsten Beispiele für einen gelungenen Wiederaufbau. Nicht nur in architektonischer Hinsicht, auch der Geist dieser Stadt wurde wieder zum Leben erweckt. Vor einer solchen gewaltigen Aufgabe steht nun auch die Ukraine. Wir alle, die wir heute hier sind, aber auch die Menschen in Polen, in der Ukraine und in ganz Europa glauben daran, dass die Ukraine der russischen Aggression standhalten wird. Wir glauben, dass unsere Pläne für den Wiederaufbau der Ukraine keine Illusion sind. Wenn wir sagen, gemeinsam werden wir die zerstörten ukrainischen Städte nach dem Krieg wieder aufbauen, dann sagen wir das, weil wir daran glauben, dass dieser Krieg enden wird, und zwar bald. Und wir glauben, dass dies dank unserer Solidarität möglich sein wird. Tusk ging auch auf die aktuellen Spannungen zwischen Polen und der Ukraine ein, unter anderem in historischen Fragen. Die Ukraine und ihre Bürger wollen Teil eines vereinten Europas sein. Doch eine echte und vollständige Einheit setzt immer voraus, die eigene Geschichte zu verstehen und die aufrichtige Fähigkeit sowie die Bereitschaft zur Versöhnung zu zeigen. In Danzig begann der Krieg, der die großen Nationen Europas scheinbar für immer gegeneinander aufbrauchte. Wer hätte nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht, dass Deutsche und Franzosen, Deutsche und Polen oder Briten und Deutsche eines Tages wieder miteinander sprechen würden, wie Menschen? Denk daran, alle, ohne Ausnahme, meine Landsleute in Polen, deine Landsleute Julia in der Ukraine und unsere Freunde in Europa. Unsere Zukunft können wir nur auf Wahrheit, gegenseitigem Respekt und dem Verständnis unserer Geschichte aufbauen. Die Solidarität, die in Danzig geboren wurde, kann auch heute unsere Wirklichkeit sein, wenn wir unsere Herzen und unseren Verstand für die Vergangenheit öffnen, vor allem aber für die Zukunft. Daran glaube ich zutiefst.
ale przede wszystkim na przyszłość.
Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Svyrydenko begann ihre Rede mit einem Dank an Polen und die Polen, ging jedoch nicht auf die Worte Donald Tusks ein.
Most of all, standing here, I want to say thank you.
Ich möchte an dieser Stelle den Polinnen und Polen besonders danken. Liebe Polinnen und Polen, danke für Ihre Hilfe in der Zeit, als wir Sie am dringendsten brauchten. Danke für Ihren Willen, gemeinsam mit uns eine Zukunft in der Europäischen Union aufzubauen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, dass die Ukraine noch heute eine erste Zahlung in Höhe von 3,2 Milliarden Euro aus dem neuen EU-Kreditprogramm im Gesamtumfang von 90 Milliarden Euro erhalten werde. In den kommenden Tagen sollen außerdem 6 Milliarden Euro für die Produktion von Drohnen bereitgestellt werden.
Since the beginning of Russia's full-scale invasion, the European Union and its member states have provided.
Unsere Botschaft an die Investoren ist einfach. Wer in die Ukraine investiert, investiert in die Zukunft. Nicht nur der Ukraine, sondern ganz Europas. Wir sehen bereits die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit. In der Ukraine entwickelte Drohnen werden inzwischen in Deutschland produziert und Raketentreibstoff für das System Flamingo wird bald in Dänemark hergestellt. Wir brauchen ukrainische Innovationen ebenso wie die industrielle Stärke und das Know-how Europas. Diese Kombination funktioniert.
Ladies and gentlemen, we need Ukrainian ingenuity and innovation and Europe's scale.
Vor einem Jahr, als wir uns zur Wiederaufbaukonferenz trafen, war die Lage noch sehr düster. Heute sieht sie anders aus. Die Ukraine hat an der Front Fortschritte erzielt. Wir haben ihre Wirtschaft gestärkt, sie auf ihrem Weg nach Europa vorangebracht und neue Möglichkeiten für Investitionen und Wachstum geschaffen. Der Mut der Ukraine hat das möglich gemacht. Unsere Solidarität hat dazu beigetragen, dass daraus Realität geworden ist. Vor Ort sind außerdem rund 6000 Vertreter aus Wirtschaft, Banken, Versicherungen, Beratungsunternehmen sowie der Rüstungsindustrie aus Polen und der Ukraine. Die Wiederaufbaukonferenz in Danzig dauert bis zum Freitag. Weiter geht es mit der Presseschau und Adam Deniso.
Im Krieg in der Ukraine glauben inzwischen beide Seiten, sie seien am Gewinnen und beide stellen ihre Bedingungen, schreibt Andrzej Łomanowski in der konservativ-liberalen Rzeczpospolita. Wladimir Putin, lesen wir, stimme zwar Friedensgesprächen zu, doch zu für Kiew unannehmbaren Konditionen. Doch nun trete auch die Ukraine selbstbewusster auf. Vor dem UN-Sicherheitsrat habe der ukrainische Vertreter Andriy Melnyk den Russen entgegengehalten, ihr werdet die besetzten Gebiete niemals halten, niemals, verschwindet so schnell wie möglich aus der Ukraine. Die Ukraine sei weiterhin zu Gesprächen bereit, aber Zitat, unsere Geduld ist nicht grenzenlos. Laut Łomanowski sind solche Aussagen ein Hinweis darauf, dass Präsident Zelensky Putin künftig nicht mehr zu Verhandlungen einladen könnte. Wie Kiew betone, betrachte die Ukraine schon ein Einfrieren der Kämpfe entlang der heutigen Frontlinie als erheblichen Kompromiss. Hintergrund dieser neuen Zuversicht seien der G7-Gipfel im französischen Evian und die anhaltende ukrainische Luftkampagne gegen die russische Treibstoffinfrastruktur. In Evian habe die Ukraine erneut Unterstützung und die Ankündigung weiterer Sanktionen erhalten und einen Sinneswandel Donald Trumps. Er kam in dem Glauben, die Ukraine verliere, doch er hat seine Meinung geändert, wird der französische Präsident Emmanuel Macron zitiert. Trump habe gesehen, dass Russland seine Zusagen nicht einhalte. Ukrainischen Medien zufolge habe Trump Zelensky im Vier-Augen-Gespräch geraten, mutiger gegenüber Russland aufzutreten. Der Kreml habe zunächst zögerlich auf den Gipfel reagiert. Putins Außenberater Juri Uschakow habe überraschend Gespräche mit Europa in Aussicht gestellt, nur um zwei Tage später von Außenminister Sergej Lavrov desavouiert zu werden, der ein solches Format kategorisch ausschloss. Letztlich aber habe Putin in nichts nachgegeben, sondern seine Forderungen sogar verschärft, lesen wir weiter. Frieden sei er nur auf Grundlage der Istanbuler Gespräche von 2022, der in Ankara erörterten Varianten und der Realitäten am Boden bereit zu schließen. Konkret bedeutet das den Rückzug der ukrainischen Truppen aus allen Gebieten, die Putin in seine Verfassung geschrieben habe, die internationale Anerkennung der Annexionen sowie eine Begrenzung der ukrainischen Armee. Lavrov deutet den Alaska-Gipfel inzwischen gar als taktische Falle des Westens, um Zeit zu gewinnen und die Ukraine aufzurüsten. Der Geist von Anchorage sei durch den Geschmack von Evian ersetzt worden. Indes würde die ukrainische Luftkampagne Wirkung zeigen, die Angriffe hätten die russische Benzinproduktion bereits um ein Viertel gesenkt und in über zwei Dritteln der Regionen Treibstoffprobleme ausgelöst. In der russischen Gesellschaft, zitiert das Blatt den Regierungsökonomen Konstantin Simonov, verlangten aggressive Patrioten als Reaktion inzwischen sofortige Angriffe auf westliche Länder. Das Verteidigungsministerium habe bereits im April eine Liste europäischer Fabriken veröffentlicht, die Drohnen für die Ukraine produzierten. Lesen wir in der Rzeczpospolita. Während Russland an der Front kämpft, führt es im Netz einen zweiten Krieg mit Folgen, die bis in die künstliche Intelligenz reichen. Das Wirtschaftsportal Forsal.pl berichtet über eine Warnung des Experten Martin Jabinski, wonach auf der Plattform Wikimedia Commons in großem Umfang russische Propagandamaterialien veröffentlicht würden, etwa zur Annexion der Krim. Das geschehe gezielt, so Jabinski, denn Wikimedia Commons sei eine der wichtigsten Quellen für das Training von KI-Sprachmodellen und für deren Wissen über die reale Welt. Das Repositorium umfasse über 140 Millionen frei lizenzierte Dateien und könne wie Wikipedia von jedem bearbeitet werden. Suche man dort auf Englisch nach Annexation of Crimea, stammten die meisten Treffer aus russischen Quellen. Von 51 Ergebnissen kämen über 40 von der offiziellen Webseite des russischen Präsidenten oder vom russischen Sender Unabhängiges Fernsehen Sevastopol, heißt es in dem Artikel. Zu sehen seien etwa Kundgebungen für den Anschluss der Krim an Russland. Die Wikimedia-Stiftung selbst bestätige, dass die für den Download von Multimedia genutzte Bandbreite seit 2024 um 50% gestiegen sei, nicht wegen der Leser, sondern wegen automatisierter Programme, die den Bilderkatalog durchsuchten und die Aufnahmen an KI-Modelle weiterleiteten. Besonders heikel seien dabei die Bildbeschreibungen, lesen wir weiter. Da moderne Modelle multimodal arbeiteten, also auch Bilder dekodierten, ließen sich über solche Metadaten Deutungen lenken. Jabinski warnt, in den Bildern könnten mittels Steganographie verborgene Anweisungen stecken, für das menschliche Auge unsichtbar, für Sprachmodelle jedoch lesbar, die das Modell zu einer bestimmten Analyse oder Handlung veranlassen sollten. Der Verein Wikimedia Polska widerspricht, es gebe keine Belege für eine dokumentierte, koordinierte russische Einflussnahme. Die starke Präsenz russischer Quellen ergebe sich vor allem aus deren freier Lizenzierung. Materialien zu speichern, die rechtlich nachnutzbar seien und einen Bildungswert besäßen, bedeutet keine Zustimmung zur Narrative ihrer Herkunft. Jabinski indes ist überzeugt, dass die russische Aktivität auf diesem Feld weiter zunehmen und überwältigende Ausmaße annehmen werde. Lesen wir auf Forsal. Und noch ein brandheißes Thema aus der polnischen Innenpolitik. Der Krankenhausskandal rund um VIP-Behandlung für Politiker könnte die Regierungspartei in eine schwere Krise stürzen, schreibt das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Politiker der Bürgerkoalition KO seien nach den Enthüllungen rund um das Warschauer Südkrankenhaus verängstigt. Ein früherer Leiter der Chirurgie, Emil Jędrzejewski, erinnert, das Blatt habe dem Internetkanal Kanał Zero ein Interview gegeben und darin von ärztlichen Fehlern mit Todesfolge, von gefälschter medizinischer Dokumentation und von Untersuchungen an bereits Verstorbenen gesprochen. Das Gewicht dieser Vorwürfe sei so groß, dass Warschaus Stadtpräsident Rafał Trzaskowski noch in der Nacht auf X angekündigt habe, den Generalstaatsanwalt um ein dringendes Eingreifen zu ersuchen. Intern aber gerät vor allem die eigene Führung in die Kritik, lesen wir weiter. Eine bekannte K.O.-Stimme wirft Trzaskowski vor, er habe die Warnsignale ignoriert. Konsequenzen drohten ihm dennoch nicht, da ihn niemand abberufen könne. Wir alle wissen, dass Rafał sich nicht so um Warschau kümmert, wie es ein Stadtpräsident tun sollte, so der Gesprächspartner. Mindestens ein Amt verlieren müsste nach Ansicht mancher in der Partei Innenminister und K.O.-Generalsekretär Marcin Kierwiński, der zu viele Funktionen auf sich vereine. Zugleich klagten K.O.-Politiker, in der Regierung sei kein Krisenmanagement angelaufen. Tusks PR-Berater Igor Ostachowicz kümmere sich mehr ums Geschäft als um die Beratung des Premiers. Während die Regierung zögere, habe die PiS dagegen bereits einen klaren Plan für den Umgang mit dem Skandal, zitiert das Blatt einen Informanten aus Tusks Umfeld. Landesweit suchten PiS-Leute in Krankenhäusern nach Verbindungen zur Bürgerkoalition und durchforsteten Aufsichtsräte nach Angehörigen von Politikern der Regierungspartei. Kein Safe, keine Verteidigungsprogramme werden uns helfen, warnt der Gesprächspartner. Die Menschen kümmere am meisten, was sie täglich betreffe, Bildung und Gesundheit. Wenn sie hörten, dass es für Politiker einen beschleunigten Behandlungspfad und ein VIP-Zimmer gegeben habe, während im selben Krankenhaus ein unversorgter Patient auf der Toilette gestorben sei, dann seien sie wütend. Und diese Welle der Wut wird die Peace und die Konföderatia zu den Wahlen tragen. So die pessimistische Prognose des Politikers aus dem Regierungslager in Dzienni Gazeta Prawna und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Überschattet von Spannungen zwischen Warschau und Kiew beraten internationale Geber ab heute in Danzig über den Wiederaufbau der von Russland angegriffenen Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seine Teilnahme abgesagt. Über das derzeitige Verhältnis zwischen Warschau und Kiew sprechen Jakub Kukla und der Direktor der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Cornelius Ochmann.
In Gdańsk begann die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Präsident Volodymyr Zelensky hat seine Teilnahme abgesagt. Nach den letzten Spannungen zwischen Warschau und Kiew, war das vorauszusehen?
Ja, also eigentlich, wenn man die diplomatischen Gepflogenheiten kennt, ist das keine Überraschung. Vor allem für mich persönlich war das klar, dass er nicht kommt, nachdem er den polnischen Orden per Post zurückgeschickt hat. Und das war schon ein erster Schritt in Richtung der Eskalation. Das hätte man auch ein bisschen anders machen können. Und da war mir klar, dass unter diesen Umständen er nicht kommen kann. Und ich glaube, dass das nicht im Interesse der Ukraine ist. Weil das ist ja nicht nur eine bilaterale Reise eines Präsidenten nach Polen, sondern da kommt der Bundeskanzler, da kommt die Kommissionspräsidentin, da kommen andere wichtige EU-Staats- und Regierungschefs. Und da finde ich, wird das langfristig nicht im Interesse der Ukraine sein. Natürlich kommt dann die Ministerpräsidentin und wird das dann auf der Geschäftsebene regeln. Aber bisher hat Zelensky auf der europäischen Ebene sehr gut agiert. Und das ist jetzt nicht nur ein ukrainisch-polnisches Problem, sondern das ist jetzt ein Problem Zelensky-EU.
Glauben Sie wirklich, dass diese Spannungen, über die wir noch sprechen werden, etwas mehr sind als nur ein Streit zwischen Warschau und Kiew?
Jein, vielleicht war das so angedacht oder nicht angedacht, aber unüberlegt. Aber das wirkt sich aus. Stellen Sie sich vor, Zelensky wäre nach Danzig gekommen und hätte mit allen da vor Ort gesprochen, dann wäre das natürlich für die polnische Seite kein Vorteil. Aber in diesem Moment ist Dialog nötig, nicht nur deutsch-polnischer Dialog, nicht nur über historische Fragen, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Moment der größte russische Erfolg ist, dass es gelungen ist, zu Spannungen zwischen Polen, dem wichtigsten Land für die Unterstützung der Ukraine und der Ukraine herbeizuführen. Also der Nutznießer des Ganzen ist Moskau und wir alle sollten versuchen, dazu beizutragen, dass diese Spannungen abnehmen.
Zeigt die Entscheidung Zelenskys, eine Militäreinheit nach den Helden der UPA zu benennen und die polnische Reaktion, die Reaktion des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki, dem ukrainischen Staatsoberhaupt, den Orden des Weißen Adlers abzuerkennen, dass in den bilateralen Beziehungen immer mehr die Innenpolitik zum Vorschein kommt?
Genau, das ist der Fall. Also ich möchte hier nicht die Hintergründe der Entscheidung des polnischen und des ukrainischen Präsidenten beurteilen. Das ist die Sache der beiden Ämter. Aber im Allgemeinen kann man es so sagen, sobald historische Themen die Tagespolitik bestimmen, gibt es keinen Gewinner. die historischen Probleme, ob das jetzt deutsch-polnisches Verhältnis ist, polnisch-ukrainisches, sollten auf der Fachebene durch Historikerkonferenzen, durch gemeinsame Aufarbeitung gelöst werden und nicht politisch hochgeschaukelt werden, weil dann ist der Gewinner der Dritte und in diesem Fall ist es Moskau. Deswegen nochmal mein Appell zum Dialog und zum gemeinsamen Vorgehen, was die Ukraine angeht, weil die Ukraine verteidigt uns, das heißt ganz Europa, zurzeit vor einer russischen Aggression. Und deswegen sollten wir uns auf die Zukunft konzentrieren, auf den Wiederaufbau der Ukraine, zunächst mal auf die Unterstützung der Ukraine. Und die historischen Fragen sollten die Fachleute regeln.
Zurück zu der Wiederaufbaukonferenz in Gdańsk. Es ist nicht die erste Konferenz, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Sind solche Initiativen nicht ein bisschen verfrüht? Der Krieg ist ja noch nicht zu Ende gegangen.
Ja, klar, das muss der zweite Schritt sein. Aber zunächst mal haben wir in Bezug auf die Ukraine innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass wir für die nächsten 2 Jahre einen Kredit von 90 Milliarden Euro gewähren. Das ist keine langfristige Lösung. Das ist quasi nur ein erster Schritt. Und wir müssen auch darüber diskutieren, was neben diesen 90 Milliarden Euro für die Ukraine gemacht werden kann. Das ist in unserem Interesse und deswegen halte ich die Konferenz für sehr wichtig, vor allem neben diese offiziellen Gespräche über den Wiederaufbau gibt es die Möglichkeit, in den Kuloiren dieser Konferenz zwischen den Staats- und Regierungschefs darüber zu reden, wie wir auch auf andere Weise der Ukraine helfen können, umso mehr, dass wir sehen, was global passiert. Der unerwartete Krieg im Iran, die Tatsache, dass es hier ohne eine Einbindung der Europäer zu einer Störung der Weltwirtschaft gekommen ist, der ja weiterhin andauert. Deswegen ist es wichtig, dass sich die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen und mal darüber diskutieren. Und deswegen sehe ich auch, dass das ein Nachteil ist für die Ukraine, dass sie da nicht durch den Präsidenten vertreten ist.
Sehen Sie irgendwelche Anzeichen dafür, dass der russische Angriffskrieg in den kommenden Monaten zu Ende gehen könnte?
Nein. Ich glaube, der Hauptakteur ist hier der russische Präsident und für Putin wäre das gefährlich. Putin und sein Regime lebt von dem Krieg. Die können den Krieg jetzt gar nicht beenden. Ne? Die können nur eskalieren. Deswegen sehe ich überhaupt keine Chancen. Die nächste Runde überhaupt, eine Idee, wann man darüber sprechen kann, ist nach den Midterms in den USA, je nachdem, wie die Lage sich entwickelt, welche Rolle Trump spielen wird. Da gibt es überhaupt ein erstes Fenster. Aber ich gehe davon aus, dass der Krieg nicht so schnell zu Ende gehen kann.
Zugleich werden aber die ukrainischen Attacken auf Russland immer gefährlicher. Könnte das die Entscheidung der russischen Machthaber, der russischen Politik irgendwie beeinflussen?
Ja, aber langfristig. Also nicht in diesem Sommer, nicht in diesem Herbst. Dann müssen wir abwarten, wie sich das im nächsten Winter entwickelt. Wie gesagt, das wird noch lange dauern.
In Gdańsk berät man über den Wiederaufbau der Ukraine, aber über die politische und militärische Lage spricht man auch in Berlin. Da haben sich Vertreter des sogenannten E5-Formats, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen, getroffen. Davor gab es ein Treffen im E3-Format, also ohne Rom und ohne Warschau. Das hat Kritik hervorgerufen. Hat man nun Schlüsse daraus gezogen?
Also zunächst mal muss man unterscheiden. E3, Deutschland, Frankreich, Großbritannien ist für die Ukraine-Strategie zuständig und E5-Gruppe diskutiert jetzt über Sicherheits- und Rüstungsfragen. Und da stehen wir vor der nächsten Herausforderung und das ist der Gipfel in der NATO-Gipfel in der Türkei. Und da wissen wir nicht, was uns von der amerikanischen Seite erwartet. Deswegen ist es wichtig, dass die 5 größten EU-Staaten zunächst mal in diesem Kreis eine Sicherheitsstrategie oder einen Ansatz dafür entwickeln. Aber das hat jetzt mit E3 oder E5 wenig zu tun. Wir brauchen viel stärker europäische Entscheidungsfähigkeit. Und wenn E5 dazu beitragen kann, ist das der richtige Weg.
Schaut man sich die politische Lage in europäischen Ländern an, dann kommt man zu der Ansicht, dass sie unsicherer geworden ist. Großbritannien oder auch Frankreich, dort sind die politischen Entscheidungen alles andere als eindeutig. Auch in Deutschland könnte es zu Veränderungen in den nächsten Monaten und Jahren kommen. Ist die politische Lage in Europa in der Tat wackeliger geworden oder scheint es nur so?
Also wackeliger. Wir erleben zurzeit tektonische Verschiebungen in der internationalen Politik. Zunächst mal ist das Wichtigste, dass die Rolle der Vereinigten Staaten sich geändert hat. Zweitens erleben wir seit Jahren, wenn nicht seit einem Jahrzehnt, einen unaufhaltsamen Aufstieg von China im wirtschaftlichen Bereich. Wir sehen, dass Nordkorea eine neue Rolle spielt und so weiter. Also da sind die innenpolitischen Spannungen in einzelnen europäischen Ländern wichtig, aber global ist das zweitrangig. Und auch wenn in Deutschland die AfD eine Landtagswahl gewinnen sollte, ist das ja ein Prozess, mit dem wir rechnen müssen. Und zunächst mal ist die föderale Struktur in Deutschland ziemlich stabil. Wir haben eine Bundesregierung, die fähig ist, Reformen durchzuführen. Wir erleben gerade, dass es in Deutschland auch gemeinsame Reformen der Sozialpolitik geben kann. Das werden wir in den nächsten Tagen, Wochen sehen. Ich hoffe, dass das auch ein Signal ist für die Stabilität dieser Regierung. Und wenn in einzelnen Ländern im Osten der Bundesrepublik die AfD die Wahlen gewinnen sollte, dann müssen wir damit umgehen. Aber das wird keine gravierende Veränderung der globalen Politik sein. Viel wichtiger ist zurzeit, wird der Frieden mit Iran halten oder wird die internationale Situation weiterhin instabil bleiben und wie die Weltwirtschaft darauf reagiert. Also hoffen wir das Beste, aber die Veränderungen in Deutschland sind nur ein kleiner Teil des globalen Erdbebens, das wir jetzt erleben. Und das 21. Jahrhundert wird jetzt eigentlich neu geregelt. Und das sind die wichtigsten Veränderungen.
Geht es um globale Entwicklungen? Wer wird Fußball-Weltmeister?
Zu früh. Da beginnt ja jetzt erst die richtige Weltmeisterschaft. Mal gucken, wer da übrig bleibt und welche Konstellationen. In einer Woche kann ich Ihnen schon den ersten Tipp geben.
Cornelius Ochmann, Direktor der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Dankeschön.
Sagt der Direktor der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Cornelius Ochmann. Das war er schon für heute aus Warschau. Ich hoffe, Sie werden auch morgen wieder dabei sein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Am Mikrofon war Joachim Ciecierski. Wir hören uns morgen wieder. Do usłyszenia.
Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.